Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 4. Juli 2022 und ja, wir erstrahlen hier tatsächlich jetzt im Sommer. Andreas, du hast schon vor 2 Tagen Regen angekündigt, aber der kommt nicht.
Ja, der will im Moment nicht kommen. Wir haben stattdessen immer noch ganz tollen Sommer. Ich hoffe ja, dass es morgen oder übermorgen jetzt so die ersten größeren Schauer mal geben könnte. Aber im Moment ist es uns nicht vergönnt. Stattdessen haben wir hier einen wunderschönen Sommer. Wir haben stahlblauen Himmel, Sonne, es sind so Mitte 20 Grad. Das sind für mich Idealtemperaturen. Und die Sonne strahlt natürlich auch in einem sehr hellen Licht. Das ist das Schöne hier, die Farbenintensität, das genieße ich immer. Der See ist verhältnismäßig ruhig, nicht ganz glatt, so, aber er spiegelt eben halt in Silbergrau, macht also seinen Namen wirklich alle Ehre.
Ja, also der Silbersee ist umringt von Blumenmeeren. Bei uns blühen die Lupinen und es gibt also Millionen davon hier auf der Insel und viele andere wunderschöne Blumen. Das ist wirklich eine fruchtbare, reiche Zeit. Alleine der Anblick macht einen schon ja, glücklich. Das Herz schwingt und man freut sich, dass es diesen Reichtum in der Natur gibt. Was Menschenwerk ist dagegen, das ist immer destruktiver und diese Destruktivität, die offenbart sich auch immer deutlicher, Andreas. Wir haben von Gasnotstand über vieles andere, da schimpfen sogar die Raben draußen. Und wir haben mal uns einen Fokusartikel vorgenommen und der beschreibt den perfekten Sturm. Denn wir sprechen ja immer wieder auch davon, über diese sogenannte hybride Kriegsführung gegen die Menschheit, was nun längst keine Verschwörungstheorie mehr ist, was immer als eine dargestellt wurde in den Mainstreamern. Aber man kommt nun mal langsam nicht mehr drum herum. Die Bundesregierung empfiehlt jetzt Unternehmen und großen Haushalten, Stromaggregate anzuschalten, weil man davon ausgeht, dass Empty-Gas demnächst hier herrschen wird, also in Deutschland nicht genügend Gas. Was das alles bedeuten wird für die Menschen, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, darüber zu sprechen. Aber wir wollen mal diesen perfekten Sturm, den der Fokus hier mal aufgelistet hat, den wollen wir kurz durchgehen, Andreas. Der perfekte Sturm ist ja ein Film, ein Hollywood-Film auch von dem berühmten Regisseur Wolfgang Petersen. Und das ist ein Begriff geworden, den man tatsächlich auch für ein solches Szenario hier benutzen kann. Er ist das Ergebnis vieler Zutaten. Und das alles braut sich auch auf den Finanzmärkten zusammen. Und der US-Star-Ökonom Kenneth Rogoff, der wird hier zitiert, seine Untersuchung. Er spricht von der Gefahr einer gleichzeitigen Rezession in Europa, China und in den USA. Und Wirtschaftsminister Habeck warnt vor einer weltweiten Rezession. Es gebe derzeit mehrere miteinander verbundene Krisen. Wörtlich sagt dein Lieblingswirtschaftssuperminister, die hohe Inflation, die Energiekrise, die Lebensmittelknappheit und die Klimakrise. Und hinzu käme, dass die Welt in Machtblöcke zu zerfallen droht.
Ja, das ist natürlich eine klare Analyse. Was mich hier daran stört, es sei denn, es ist tatsächlich gewollt, das kann ich nicht genau beurteilen, ist, dass hier eine Art dargestellt wäre, als handelt es sich um eine Naturkatastrophe und die Ökonomen wie Rogoff beispielsweise beschreiben das Ganze einfach. Nur nach dem Motto, oh, oh, da sind furchtbare Dinge zusammengekommen, wie ein Hurricane über einen See, gleichzeitig noch irgendwelche große Wassermengen, die kommen und sonstige Stürme und dann auch noch Gewitter. Das klingt so, als ob man nichts dagegen tun könnte. Was hier rein interpretiert werden kann, aber das ist leider nur für Menschen möglich, die ein bisschen was davon verstehen, ist, dass es sich hier um einen Plan handeln könnte, der nämlich orchestriert ist und der Generalstab mäßig umgesetzt wird, um genau diesen perfekten Sturm zu produzieren oder, wie wir es nennen, hybride Kriegsführung eben halt zu nutzen, um eine neue Weltordnung in Gang zu setzen. Hier sind alles Begriffe, die genutzt werden, die den Verschwörungstheoretikern, den Unterstellten immer vorenthalten wurden und unterstellt wurden. Und jetzt nutzt sie das gesamte System. Es wird ja offen im Fernsehen auch schon darüber gesprochen, in den Nachrichten, dass die neue Weltordnung jetzt kommen muss. Das ist ja das Absurde eigentlich. Es handelt sich nicht um ein Naturphänomen, sondern um eine klar gemachte Struktur, damit genau das passiert, was jetzt passiert.
Ja, ein bisschen würde ich sagen, erinnert es mich daran, dass ja über viele Jahrzehnte, die wir so hinter uns haben, gesellschaftliche und politische und geopolitische Veränderungen immer mit einer Art Achselzucken hingenommen wurden. Ja, das ist halt die Zeit, die Veränderung der Zeit, der Zahn der Zeit. Und dagegen kann man auch nichts machen. Das ging schon los mit der Erwerbstätigkeit der Frau, die also politisch dann fast vorgeschrieben wurde, und die Trennung der Kinder. Aber dieses Gender-Thema und viele andere natürlich auch steuerpolitische Themen, Andreas. Das heißt, viele Menschen, auch wir gehören ja dazu, haben immer wieder gesagt, ja, ist halt jetzt so das Bildungsproblem an den Schulen, darüber sprichst du ja auch oft. Und jetzt scheint das eine Eigendynamik bekommen zu haben. Und alles, was jetzt passiert und was eventuell, du hast es gerade im Konjunktiv gesagt, einem Plan entspringen könnte, das wird jetzt auch von vielen Menschen einfach so hingenommen, die sagen, ja, Mai, das ist jetzt der Zahn der Zeit.
Ja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass diese Situation über so viele Generationen angelegt wurde und dass man von Generation zu Generation immer weiter verblödete. Wir gehörten schon zur verblödeten Generation, weil man uns nach der Kriegszeit mit Trägheit, mit diesen Massenmedien mehr oder weniger in eine Form von Stumpfsinn reingebracht hat, unsere Generation. Und ich erschrecke selbst über mich, wenn ich mein eigenes Leben Revue passieren lasse und immer wieder feststellen, wie viele Mahnungen ich nicht erkannt haben wollte. Ich sage nicht erkannt habe, sondern erkannt haben wollte, weil es war einfach zu unbequem. Ich muss da so ehrlich zu mir sein und sagen, ja, ich hätte es erkennen können, wenn ich genauer hingesehen hätte. Ich habe natürlich auch schon relativ genau hingesehen. In den 80er Jahren habe mich dann beispielsweise mit den Umverteilungsmechanismen des Geldes auseinandergesetzt im Rahmen dieser konservativen Revolution der Geldumverteilung, wo also quasi in diese Zinsgeschichte nochmal ein Turbo eingebaut wurde, was zu diesen dramatischen Verwerfungen, Kriegen, Ultrareichtum und Massenverarmung geführt hatte, auch wenn ich das nicht gleich durchblickt habe. Aber ich habe natürlich nicht so auf die Details in meinem eigenen Leben geachtet. Unsere Generation ist ziemlich träge gewesen und ich sehe mir heute noch an, dass die geburtenstarken Jahrgänge, wir haben gestern Abend an unserem ominösen Tisch wieder darüber gesprochen, dass wir zu den Babyboomern ja gehören, zu den wirklich eigentlich zur stärksten Bevölkerungsgruppe. Und was macht unsere Bevölkerungsgruppe, die sagt, naja, ich muss noch 3 Jahre machen, dann gehe ich in Rente und nach mir die Sintflut. Und ich stelle immer wieder fest, wie in unserer Generation, das muss man ganz klar selbstkritisch sagen, weil wir stehen gerne so über den jungen Leuten und sagen, die jungen Leute damit, Fridays for Future und Last Generation und was auch immer, das sind alles nur die totalen Spinner. Das stimmt. Wir waren es aber auch schon. Das heißt, es hat sich quasi noch aufgebaut.
Ah, da möchte ich jetzt aber trotzdem mal in die Bresche springen für junge Leute. Es sind nämlich nicht alle gleich. Und wir kennen eine ganze Menge junger Leute, die sehr aufgewacht sind und die auch besorgt vielleicht auf Leute wie unsere Generation schauen und sagen, die merken irgendwie gar nichts. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist sehr, sehr wichtig. Andreas, wir gehen mal in diesem Artikel. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich kann auch nicht unsere Generation pauschal über einen Kamm scheren. Das ist richtig. Natürlich sage ich das, wenn ich das so ein bisschen pauschal darstelle, dass ich damit eine große Masse meine. Und diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die meine ich natürlich auch. Was ich meine, wir haben in unserer Generation nichts dagegen getan, wenn in der Schule so ein Unsinn gemacht wurde. Und die heutigen jungen Leute sind das automatisch Ergebnisse. Das heißt, dieser Verdummungsfaktor oder dieser Entmenschlichungsfaktor oder der Faktor der Eigenverantwortung wegzunehmen, die völlige Entfernung von Rückgrat, von echter Zivilcourage ist komplett weg und durch Mode ersetzt worden, durch Modeströmungen. Und das ist das, was ich ankreide. Und wir müssen vorsichtig sein, uns über die Jungen eben halt darüber hinauszubringen und selber eben nicht besser gewesen zu sein.
Man könnte stundenlang über das Thema debattieren. Wir tun das auch hier, nicht nur am Küchentisch, sondern auch mit vielen anderen Menschen. Aber es bringt im Moment uns nicht weiter. Es ist jetzt, wie es ist. Und wir sind in dieser sogenannten Zeitenwende angekommen, wie dein Lieblingskanzler Scholz das ja auch genannt hat. Und dieser Begriff wird ja auch ganz enthusiastisch weltweit jetzt genutzt, immer mit Nennung des Urhebers, des Intellektuellen. Andreas, in diesem Fokusartikel, der perfekte Sturm, da wird auch der Star-Investor George Soros zitiert, der bei diesem Weltwirtschaftsforum 2022 dabei war. Und es wird hier so beschrieben: schweren Schrittes tastet er sich ans Rednerpult. Seine oft eher trüben Prognosen, sie alle sind eingetreten, manche schlimmer als selbst Soros sie sich ausmalen konnte. Mit leisen Worten geht er auf die Bedrohung totalitärer Regimes wie Russland und China ein. Er, der den Holocaust überlebt hat, wendet sich mit der brüchigen Stimme an sein Weltpublikum wörtlich: das, was jetzt kommt, wird unsere Zivilisation vielleicht nicht überleben.
Das ist sehr spannend, weil hier wird dargestellt, dass George Soros offenbar über eine hohe Intelligenz verfügt und damit tatsächlich die Zukunft vorhersagen kann. In Wirklichkeit sagt er das vorher, was er gerade finanziert. Und wenn er weiß, welche großen Geldsummen dort in einen bestimmten Bereich reinfließen, dann kann er daraus natürlich ableiten, was daraus passieren wird. Das ist keine Prognose, sondern das sind ganz normale Investitionspläne, die er macht. Das ist ein Businessplan, nichts anderes. Also so großartig ist die Kunst da nicht. Er gehört halt zu denjenigen, die sogar, wenn sie nicht einmal besonders intelligent sind oder wären, das kann ich nicht beurteilen, wie er ist, dass er in der Lage ist, beispielsweise über unendlich große Geldmittel zu verfügen. Und das ist der Punkt. Wie gesagt, wer eine Milliarde alleine hat, der hat Zinserträge ungefähr am Tag von 130.000 Euro nach Steuern und das bei einer schlechten Verzinsung. 130.000 Euro, die neu dazukommen, und die Milliarde ist dann aber immer noch da. Und da kann man sich natürlich auch Fehlgriffe letztendlich leisten und auch vor allem die Geschichte beeinflussen.
Ja, und wir wollen jetzt mal schauen in diesen perfekten Sturm, der hier zitiert wird bzw. dargestellt wird. 7 Zutaten, also nicht wie in dem Originalfilm 3, sondern hier 7. Und als Punkt 1 wird die Pandemie genannt. Sie stand am Anfang der heißen Phase des Sturms. Etwas Ähnliches hatte die Welt seit der spanischen Grippe vor mehr als 100 Jahren nicht erlebt, schreibt der Fokus. Also ich möchte darauf hinweisen, dass es natürlich politisch komplett korrekt dargestellt wird, wobei das Wort korrekt einfach auch nicht fair in diesem Zusammenhang ist. Aber wir wissen das, wir haben das im Hinterkopf und kommentieren es dementsprechend. Hier heißt es: die erzwungenen Lockdowns schwächten Wirtschaft und Staatskassen, immer wieder neue Varianten des Virus sind den Impfungen voraus und verursachen erneute Lockdowns an neuralgischen Punkten des Welthandels wie in Shanghai. Als zweites wird der Krieg genannt, unvorstellbar für die meisten Menschen, die in der Europäischen Union leben und seit dem Fall der Mauer eigentlich an Frieden geglaubt haben, und dann kam eben der Krieg. Andreas, Pandemie, Krieg sind eigentlich schon zwei Horrorszenarien.
Naja, bleiben wir mal rein bei der Pandemie als ersten Punkt, dass wir vielleicht Punkt für Punkt mal rausarbeiten. Als die Pandemie hier gerade genannt wurde und in Vergleich gebracht wurde mit der spanischen Grippe, das finde ich sehr bezeichnend dafür, weil die spanische Grippe ist ja eine irreführende Bezeichnung. Sie heißt ja deshalb spanische Grippe, weil sie dort als erstes aufgetreten ist. Die Grippe kommt aber offensichtlich aus US-amerikanischen Gefilden, nämlich in entsprechenden Ansammlungen von Soldaten mit Laboren in ganz bestimmten Gebieten, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, in den Vereinigten Staaten. Verschwörungstheorie. Und wir wissen natürlich auch, dass hier beispielsweise dann eine große Aktion gestartet wurde mit Impfungen beispielsweise, und heute ist durchaus gang und gäbe ist, ich will es auch vorsichtig sagen, dass es viele Wissenschaftler gibt, die sagen, die Menschen sind nicht an der spanischen Grippe gestorben, sondern an den Impfschäden. Und das ist auch eine interessante Formulierung. Und insofern finde ich das interessant, dass man diese Verbindung hier schon gleich mit aufbaut. Also wenn wir wissen, dass diese Corona-Geschichte aufgebaut wurde, bereits schon im Oktober 2019 durch entsprechende, das Event 201, das haben wir oft genügend besprochen, wo also die gesamte Welt ein Corona-Pandemie-Beispiel durchgeführt haben, dann war das eigentlich klar. Als wir dann noch wussten, dass im Mai dieses berühmte ominöse Papier dann aus dem Bundesinnenministerium The Hammer and the Dance auftauchte, war klar, es handelt sich um eine Inszenierung, um eine Lockdown-Maßnahme durchzubekommen, um genau diesen hybriden Plan hier zu installieren, zu beginnen mit der ersten Phase, den man dann jetzt als Naturgewalt verkauft.
So, Punkt 2, der Krieg. Der Krieg wird hier auch in Zusammenhang gebracht mit dem Energiethema. Deutschland als eines der Hauptabnehmer Länder russischer Energielieferungen, das zudem auch noch als eines der wenigen Länder der Welt seine Atomkraftwerke abgefragt hat, rutscht völlig unvorbereitet, heißt es hier, in eine Energiekrise, wie sie es seit dem Ölpreisschock von 1973 nicht mehr gegeben hat. Andreas, also erstmal wissen wir ja nun auch aus unserer langen monatigen Berichterstattung, dass Nord Stream 2 ohne Not abgestellt wurde. Voll bis oben hin könnte jederzeit Deutschland und andere europäische Länder mit Gas versorgen, aber der große Bruder in den USA möchte das nicht, also wird das Ding abgeschaltet. Man sagt aber immer wieder, es ist der Russe schuld, weil er kein Gas mehr schickt. Hier haben wir ja noch eine neue Problematik, was diese Reparaturen der Gasturbine angeht. Mir kommt das hier fast vor, dass das so ungefähr in einigen Jahrzehnten in den Geschichtsbüchern stehen könnte.
Vermutlich wie immer. Die Geschichtsbücher, die werden natürlich auch immer geschrieben von denjenigen, die eben halt an der Macht waren zu der Zeit. Und wenn ich jetzt dran denke, dass ich gestern ein Interview gesehen habe, wo Olaf Scholz gefragt wurde, wie er sich vorstellt, dass die Energiepreise für die Menschen überhaupt noch so erschwinglich sein können und so weiter. Aufgrund des Krieges sind ja diese dramatischen Entwicklungen eingetreten. Und er antwortete daraufhin, dass sie bereits seit Dezember 2021 diese gesamte Szenarien vorbereiten, dass die Preise extrem nach oben brechen werden und dass diese Probleme auftauchen werden. Sie sind also vorbereitet worden, bereits schon im Dezember, über den Krieg, der ja eigentlich erst meines Wissens am 24. Februar begann. Im Dezember war nämlich die Zeit, als Russland noch Vorschläge gemacht hatte zu einer diplomatischen Lösung am 17. Dezember. Aber stattdessen hat man sich mit den Kriegsfolgen schon offenbar auseinandergesetzt. Und das sagt eben halt Herr Bundeskanzler Scholz. Übrigens, du hast gerade gesagt, Nord Stream 2 ist abgeschaltet worden. Nein, die sind nicht angeschaltet worden.
Ja, stimmt. Genau, richtig. Trotzdem ist schon voll, haben sie gesagt. Ne? Ja, brauchen nur aufdrehen. Bräuchten nur aufdrehen, machen sie ja nicht. Ja, Andreas, und deine Informanten haben dir ja schon vor 1-2 Jahren diese Hinweise gegeben, dass man in Berlin in diesen Logistikboards in der Regierung darüber spricht, dass es Empty Gas für Deutschland geben wird. Und dass die Gasversorgung praktisch nicht nur unterbrochen, sondern auch mehr oder weniger ausgesetzt ist. Und hier in diesem perfekten Sturm heißt es, für die Gasversorgung hat die Bundesregierung Alarmstufen ausgerufen. Kommt in den nächsten Wochen noch weniger Gas aus Russland, müssen Betriebe schließen. Im Winter bleiben Wohnungen kalt. Die hohen Energiekosten treffen Deutschland besonders. Europa ein bisschen weniger, den Rest der Welt kaum. Im internationalen Wettbewerb hat Europa das Nachsehen.
Also hier muss man wirklich einfach noch mal ausholen, um den Zusammenhang nicht aus der Kontrolle zu verlieren. Es ist diese Corona-Maßnahme gemacht worden. Es ist ein Krieg regelrecht vorbereitet worden. Das muss man einfach mal so sehen, das wusste man. An der Stelle möchte ich ganz kurz etwas nämlich sagen, weil das passt nämlich zu diesem Krieg. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Dekret Nummer 117 von Herrn Selenskyj. Das finde ich zum Beispiel unglaublich wichtig. Und das Dekret ist also vom 24. März 2021. Und in der Berliner Zeitung, das war im April 2021, da wurde offen drüber gesprochen. Also das, was ich jetzt hier bespreche, stand in der Berliner Zeitung, also einem Mainstream-Medium. Selenskyj hatte also die Entscheidung damals des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine vom 11. März 2021 vorgetragen. Das hat er also getan. Und da geht es um die, wichtig, Strategie der Entbesetzung und Wiedereingliederung des vorübergehend besetzten Gebietes der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Und Selenskyj kündigte die Vorbereitung und Umsetzung dieses Plans an. Und das Interessante ist, mit US-Unterstützung, also mit der Zusage der USA, dort mitzuhelfen. Das ist interessant, dahinter zu stehen. Und laut der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur, die heißt Ukrinform, erhielt also die Regierung den Auftrag, einen entsprechenden Aktionsplan zu entwickeln. Also nochmal, am 11. März ist also ein Aktionsplan von Selenskyj bekannt geworden, dass man vorhat, die Krim wieder zurückzuerobern. Das finde ich schon interessant. Das heißt also konkret, dass im April 2021 in aller Klarheit vom Präsidenten der Ukraine angekündigt wurde, einen Krieg gegen russische Gebiete vorzubereiten mit der Rückendeckung der US-Regierung. Und das Ganze, ist es wichtig, das stand in der Berliner Zeitung. Das ist jetzt nicht von mir. Daraufhin gab es natürlich massive russische Truppenverlegungen im Grenzgebiet, natürlich auf der russischen Seite, das ist ganz klar. Und die Berliner Zeitung schrieb zum Beispiel dazu, dass laut dem Kreml der Truppenaufmarsch an der Grenze jedoch nicht als Invasionsplanung des Nachbarn gesehen werden soll, sondern als Verteidigung des russischen Staatsgebietes. Ich finde das mal interessant. Wir reden hier über 2021 März. Kurz. Es wurde bereits in den Mainstream-Medien gar kein Hehl daraus gemacht, bereits im März 2021, dass die Ukraine einen Angriffskrieg gegen russisches Gebiet plant und die russische Armee daraufhin die militärischen Sicherheitsmaßnahmen erhöhte. Nochmal, ich beschreibe hier die westlichen Mainstream-Medien. Das kann ich nicht oft genug unterschreiben, dass man mir nicht irgendeine Russenfreundlichkeit unterstellt. Also heute von einem völlig unerwarteten Überfall Russlands zu sprechen im Februar 2022, also knapp ein Jahr später, ist also damit im Prinzip von den Mainstream-Medien selbst widerlegt worden.
Danke für diese hochinteressanten Ausführungen, Andreas. Wir kommen zum perfekten Sturm beim Fokus zurück. Punkt 3, Inflation. Vor mehr als 10 Jahren, als die hohen Schuldenstände mancher Länder, also die wollen heute hier irgendwie mitmachen, ne? Ja, wahrscheinlich. Kann sein, dass da ein Fuchs ist oder ein Bär durchs Unterholz bricht. Neulich haben, das erzähle ich ganz kurz, Bekannte uns erzählt, die hier auch auf der Insel leben, die haben auch so ein Gewächshaus, ein längeres, das dann tagsüber aufgemacht wird, hinten und vorne die Tür, dass schön der Wind durchgeht. Und die Hauseigentümerin, die beobachtete ihre Katze, weil die so aufgeregt am Fenster war. Dann schaute sie raus und da kam da ein Bär zu Besuch und marschierte dann einmal durchs Gewächshaus und schnüffelte hier und schnüffelte da. Also das kann dann hier auch passieren. Deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, wenn man sagt, vielleicht ist da auch ein Bär, weil die Tiere und auch die Vögel wirklich unterschiedlich reagieren auf die verschiedenen sogenannten Gefahren.
Ja, das ist wirklich spannend, gerade bei unserem Hund, der nämlich auch gerade die Ohren wieder spitzt, weil sie hört anhand der Krähart, also dieser Art, wenn die Krähe eben halt ihre Geräusche dort absondern. Ich weiß nicht, wie man das sonst, also singen tun sie nicht, die Krähen, sie machen laute Geräusche und die Raben. Und dann hört sie also als Hund sofort anhand dieser Art des Krähens, kommt da jetzt ein Fuchs oder kommt da ein Bobcat, das ist so eine Luchsart, oder kommt da irgendein Kojote oder sonst etwas. Das finde ich schon sehr spannend.
Ja, das ist ein spannender Aspekt hier. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Also, Mario Draghi wird hier zitiert, der dieses Whatever it takes verkündet hatte, mit der Absicht, die Notenpresse so lange auf Touren zu bringen, bis genügend Geld für die Finanzierung der Staatsschulden im Markt war. Andreas, die Inflation ist inzwischen ein Riesenthema geworden, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.
Mein Thema ist es seit den 80er Jahren und da liegen die Ursachen schon viel, viel weiter zurück, wenn man immer nur Geld produziert. Es gibt diese sogenannte Seniorage, das ist also die Gewinne, die die Notenbanken machen. Was heißt das? Wenn beispielsweise die Notenbanken einen 100-Euro-Schein drucken, dann kostet dieser 100-Euro-Schein, sagen wir mal, 3 Cent in der Produktion. Dieser Gegenwert von 100 Euro aber, der wird der Notenbank quasi gutgeschrieben gewissermaßen, weil der nämlich als Kredit an Staaten zum Beispiel rausgeht und die Banken, die dahinter stehen, wir dürfen nicht vergessen, dass auch die EZB genau wie alle anderen Notenbanken nicht staatlich sind, sondern gewissermaßen privat. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, auch wenn es über Umwegen bei der EZB ist, bei der Federal Reserve ist es ja ganz offiziell. Und das bedeutet, dass die Banken quasi, diese Notenbanken, Gelder produzieren können in Höhe des Nennwertes und aufgrund dieses Nennwertes werden Schulden vergeben, die der Bankenwelt dann letztendlich geschuldet werden von den Bürgern, die das erarbeiten müssen, von den Firmen und von den Staaten. Und das ist das eigentliche Hauptproblem. Das bedeutet, das nehmen wir mal an, es würde einen Euro kosten, ein 100-Euro-Schein in der Produktion, dann hätten die 99 Euro Gewinn mit dem Drucken eines einzigen 100-Euro-Scheins. Das ist die Ursache und nicht in irgendeiner Form die Lieferketten und auch nicht in irgendeiner Form ein Corona oder irgendein Krieg oder sonst etwas, sondern das ist eine symptomatische Problematik, die sich ja schon 2008 deutlich gezeigt hatte in der Lehman Brothers Krise.
Kurz und knapp erläutert, vielen Dank. Nächstes Thema sind die Zinsen, Andreas, die hier aufgeführt werden. Unmittelbar mit der Inflation zusammenhängend, was die Zentralbanken als Gegenmittel verschreiben, sind die steigenden Zinsen. Und hier heißt es, das sei an sich keine schlechte Idee, aber sie komme zu spät, denn die Folge sei, entweder heben Zentralbanken die Zinsen so zögerlich an wie in der EU, dann wirkt das Mittel nicht gegen die Inflation, oder sie langen beherzt dazu wie in den USA, dann erwirkt der Zinsschritt das Wirtschaftswachstum, weil Kredite für Investitionen zu teuer werden.
Ja, und hier kann man auch ganz einfach regeln und erklären, wie schon vor Jahrzehnten die Ursache für die heutige Verwerfung gebaut wurde, nämlich durch die Einführung des Euro. Man hat nämlich heterogene oder unterschiedliche Staaten mit unterschiedlicher Mentalität, Wirtschaftskraft, Sprache und so weiter vereinnahmt mit einer einzigen Währung. Und man muss wissen, dass eine Währung ist wie ein Maßanzug. Wir haben große und kleine, dicke, dünne und so weiter, verschiedene Figuren. Und wenn jeder einen passenden Anzug haben muss, um diese Wirtschaft auch zu repräsentieren über das Geld, dann müssen die unterschiedlich groß ausfallen. Wenn ich aber jetzt einen Standardanzug mache, dann platzt der eine auseinander und der zweite sitzt da drin wie in einem großen Zelt, weil das Ding viel zu groß ist. Und genau das ist das Hauptproblem, was wir haben, nämlich die völlige Überschuldung vor der Einführung des Euros, wie Italien und so weiter. Und wenn man die nicht dran hätte teilnehmen lassen, wie es auch von vornherein logisch gewesen wäre, aber man wollte es mit einer wirklichen brachialen Gewalt durchführen, eine einheitliche Währung, und die fällt uns jetzt genau auf die Füße. Und das hat mit den Zinsen gar nichts zu tun, mit dem Zinssystem, sondern damit, dass wenn jetzt der Zins um 0,5% steigen würde, Italien sofort Konkurs anmelden müsste. Italien gehört zwar vom Staat her zu den reichen Ländern, Griechenland gehört zu den reichen Ländern. Wenn wir mal die Bevölkerung sehen, wie es denen geht, wie ist die Sparquote und so weiter. Deutsche zum Beispiel gehören zu den ärmsten Ländern Europas. Das muss man ganz klar sagen, wenn man die Bevölkerung zugrunde legt. Und wie geht es denen? Und das Zinsproblem, was wir hier haben, ist nichts anderes als ein hausgemachtes Problem, weil man nämlich verschiedene heterogene Staaten in eine Währung rein gequetscht hat. Und das konnte nicht gut gehen.
Haben wir schon damals gesagt. Ja, Punkt 5. Ich gehe hier ein bisschen schneller durch, Andreas. Dann kannst du dir ein bisschen mehr Zeit mit den Antworten lassen und dann wird es wieder ausgeglichen. Der Arbeitsmarkt. Die Unternehmen, heißt es, hier hätten längst bemerkt, was auf sie zukommt. Die einen können die Energiekosten nicht mehr aufbringen. Den anderen fehlt Material für die Produkte. Der Vertrieb stockt. Die Folge, der Arbeitsmarkt dreht sich. Aus dem Arbeitskräftemangel wird mehrheitlich ein Arbeitskräfteüberschuss, heißt es hier. Zumindest mit Blick auf das, was sich die Unternehmen in der Krise noch an Personal überhaupt leisten können. Hier wird der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, zitiert, der warnt, dass bei einem Ausfall russischer Gaslieferungen das Risiko mit Blick auf die Arbeitsplätze in Deutschland aktuell sehr hoch sei. Wir haben Aussagen gehört von Industrievertretern, das werfe ich hier kurz ein, Andreas, die von 5 bis 6 Millionen Arbeitslosen sprechen, sollte das Gas auf Null gehen aus Russland. Damit ist inzwischen zu rechnen, alle Zeichen stehen dazu. Man kann ja auch sagen, das ist wie eine Art Salamitaktik, wie das Ding hier durchgezogen wird, bis es zu Empty-Gas kommt. Der Fokus schreibt weiter, Kurzarbeit, starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, das kommt alles, und man zitiert hier sogar Investor und Börsenexperte Dirk Müller, der sagt, die Leute vor allem im Niedriglohnsektor werden reihenweise entlassen. Das kommt in einer Situation, in der sie hoch verschuldet sind und die Zinsen für ihre Schulden durch die Decke gehen.
Hier werden natürlich auch viele Sachen gemischt, und ich halte das Ganze auch für ein Ablenkungsmanöver. Wenn wir grundsätzlich wissen, versuchen wir mal ganz kurz ein paar Jahre zurückzugehen, dass Menschen und Maschinen technischen Fortschritt machen durch ihre Arbeit. Und dieser technische Fortschritt dazu führt, dass die Arbeiter weniger werden müssen, weil Maschinen diese Arbeiten übernehmen, künstliche Intelligenz die Arbeiten übernehmen. Wir sehen das gerade an diesen neuen KI-Supermärkten, wo man reingeht, da ist keine Verkäuferin, da macht niemand mehr was. Das bedeutet, das Ding ist komplett leer. Dann führt das also zur Arbeitslosigkeit. Das Problem ist, dass die Gewinne aus dem technischen Fortschritt nicht allen Leistungsträgern zugegeben werden, also zur Verfügung gestellt werden, also den Arbeitern und auch den Managern, sondern ausschließlich den Eigentümern des Unternehmens. Das sind nämlich die Aktionäre. Und die finden wir heute bei den sogenannten Philanthropen wieder, die sich dann noch bestimmt durch bestimmte andere eigene Mechanismen und der Machtübernahme in der Politik da nach oben gehievt haben. Das sind die Ursachen. Und da passt es natürlich außerordentlich gut in einer solchen Situation, auch im Rahmen dieses hybriden Vorganges, jetzt eine solche Sachen wie Gaspreise und Lieferketten kaputt zu hauen beispielsweise, um zu sagen, daran hat es gelegen. Grundsätzlich wäre das Problem ganz anders zu lösen, aber man will es eben halt nicht. Auch hier wird so ganz schnell widerlegt, dass dieser Teil dieses perfekten Sturms nichts anderes als hausgemacht ist und kein Naturereignis.
Ja, ganz real sind schon die Probleme der Materialengpässe, allerdings die Ursachen dafür, darüber haben wir ja auch oft schon gesprochen. Und hier wird dargestellt, dass zum Beispiel auf unbenutzten Parkflächen sich immer noch Neuwagen deutscher Hersteller reihen, denen an entscheidender Stelle ein Chip fehlt, um die Elektronik in Gang zu bringen. Also die Lieferung klemmt. Das gleiche Bild anderswo. Da draußen ist echt was los. Das ist also wirklich, jetzt knurrt der Hund auch noch. Das ist, entschuldigt bitte, wenn es hier Nebengeräusche gibt. Wir versuchen ein bisschen dichter noch ins Mikrofon zu sprechen, damit das nur Hintergrundgeräusche bleiben. Nicht wahr, Yvette? Das ist eine Auseinandersetzung. Ja, irgendwas passiert da gerade. Kämpfen. Also, das gleiche Bild anderswo, heißt es hier, die jahrelang erfolgsverwöhnte Immobilienbranche spürt mit einem Mal, dass keiner mehr bauen will. Ein Grund dafür, niemand kann kalkulieren, wann und zu welchem Preis sich Baumaterialien auftreiben lassen. Entweder stecken sie in Containern fest, die pandemiebedingt nicht rechtzeitig entladen werden können, oder sie sind wegen der gestiegenen Energiekosten zu teuer geworden, sodass sie jede Baukalkulation über den Haufen werfen.
Ja, das stimmt natürlich. Also auch hier hat man dann einen weiteren Punkt. Wie gesagt, wir haben extrem viel überschüssige Arbeiter, überschüssige Arbeitskraft, die aus der technischen Entwicklung rausgekommen ist. Und jetzt ist es mehr oder weniger so, dass die übrig sind, wie der Herr Harari sagt, das ist die rechte Hand von Klaus Schwab, des World Economic Forum. Was machen wir mit den nutzlosen Essern? Das steht alles dahinter. Und wenn wir dann eben halt diese Menschheit reduzieren auf ein paar, die nur noch werktätig sind, dann passt das Ganze natürlich gut ins Konzept, dann braucht man auch keine großen Häuser mehr bauen und so weiter, sondern sehen, wie das Harari ja auch sagt, dass man in sogenannten Smart Cities die Leute dann irgendwann zusammenpfercht und dann dort eben halt hält. Also moderne Menschenhaltung quasi. Das sind die Ziele, die immer mitschwingen, wenn man so etwas dort liest.
Ja, wir wollen bitte immer wieder darauf hinweisen, bevor der eine oder andere in Depressionen verfällt, dass wir einfach in einer sehr speziellen Zeit leben, die es so zu zuvor auf der Welt noch nie gegeben hat. Wir sind davon überzeugt, dass es sich um die Zeit des jüngsten Gerichtes handelt, die in der Bibel, im Alten, im Neuen Testament gekündet wird. Aber viele andere Propheten haben Vorhersagen gemacht, die eben in dieses Szenario münden. Da ist dann auch vom Dritten Weltkrieg die Rede und das ist ja auch ein Säbelrasseln aller Orten. Ob es aber dazu kommt, das ist dann immer noch die Frage. Aber hier beim perfekten Sturm wird eben als Punkt 7 die geostrategische Gefahr genannt. Da kommen wir auch gleich zu. Ich möchte noch abbinden, das ist ja jetzt so ein neues Wort geworden, die Geschichte, die Aussage von mir, abbinden mit den Worten, dass eben auch in diesen Prophezeiungen gesagt wird, dass die Menschen im Gottvertrauen bleiben sollen und mögen und sich einfach mit der Natur verbinden und nach oben ausrichten sollten. Wir sprechen darüber immer wieder auch bei uns hier im Abendgebet. Und das ist etwas, was jetzt trainiert werden muss, wenn man wirklich durch dieses Nadelöhr durchschreiten möchte und auf der anderen Seite gesund und munter ankommen möchte. Also vergegenwärtigt euch das immer wieder. Das tun wir nämlich auch. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Nein, es kommt nicht zurück, was wir vorher gehabt haben, sondern es verändert sich jetzt immer weiter in diesem sogenannten perfekten Sturm. Und aber irgendwann legt sich der Sturm auch wieder, wenn das alte Falsche zusammengebrochen ist und das richtige Neue, den Naturgesetzen entsprechende, sich wieder aufrichten kann. Und dann ist auch das Böse zunächst einmal wirklich verbannt hier von der Erde. Also es ist ein absolutes Ziel, das man im Auge haben kann und das viel mit dem Licht zu tun hat. Punkt 7, also geostrategische Gefahr. Und hier wird es dargestellt, Russlands Regime ist zum Feind geworden und vielen geht auf, dass totalitäre und damit unberechenbare Strukturen wie in Moskau auch in Peking herrschen. Also nach Moskau hat man jetzt auch einen neuen Feind in Peking, also China, auf dem Radar. Die Führung dort ist in einen Handelsstreit mit den USA verstrickt, verfolgt eine Null-Covid-Strategie, die Wirtschaft umklammert und dimmt ihre jahrzehntelang gewaltigen Wachstumsraten auf ein Normalmaß.
Ja, ich bin froh, dass du das gerade noch mal erklärt hast, auch denn das, was wir hier machen, ist nichts anderes als eine Analyse vom Fokus zu analysieren. Das heißt, der Fokus gibt dort eine Analyse und ich bin jetzt mehr oder weniger dabei, mit einer Gegenanalyse die Zusammenhänge der Analyse des Fokus zu widerlegen. Das ist ganz klar mein Ziel, weil ich davon überzeugt bin, dass was der Fokus schreibt hier grundsätzlich in den einzelnen Positionen richtig beschrieben wurde, aber der Hintergrund eben halt nicht sauber interpretiert. Um nichts anderes geht es und deshalb ist das manchmal auch so ein bisschen vielleicht deprimierend, aber das bedeutet ja, dass wir geistesgegenwärtig trotzdem im Spiel bleiben müssen, um zu erkennen, was geht gerade ab und dass wir dann weiter natürlich auf der Linie bleiben. Dem Licht entgegen ist klar. Was hier jetzt gerade ganz wichtig gewesen ist, ist das, was vielen Menschen gar nicht klar geworden ist. Russland ist nicht der Gegner. Russland wurde immer als Gegner bezeichnet, sondern Russland ist seit der NATO-Versammlung nach dem NATO-Spitze in Spanien zum Feind erklärt worden. Und Feindschaft ist etwas anderes als eine Gegnerschaft. Die Gegner zum Beispiel der USA ist Europa. Der europäische Markt ist der Gegnermarkt zu USA und aus diesem Grunde soll aus meiner Sicht auch der europäische Markt eliminiert werden zugunsten der US-Wirtschaft. Aber was wir hier haben bei Russland ist eine regelrechte Feindschaft und das geht so weit, dass man auch diplomatische Beziehungen nicht mehr möchte, keine Kommunikation mehr möchte und wenn die NATO so etwas verkündet auf einem NATO-Gipfel, dann wissen wir, dass das mit einer gewissen Nachhaltigkeit versehen ist. Also man hat offenbar nicht vor, wenn man die Erfahrung solcher Ankündigungen mit der Vergangenheit vergleicht, in den nächsten 10 Jahren mit Russland wieder überhaupt ins Gespräch zu kommen. Wenn geht es nur noch um Notfalltelefone, dass nicht aus Irrtümern heraus irgendeine Atombombe abgefeuert wird. Es ist eine völlig surreale Situation, in die wir hier reingebracht werden. Und das wird hier so ein bisschen dargestellt vom Fokus. Und das finde ich ehrlich gesagt ein Stück weit auch verantwortungslos, wobei ich froh bin, dass es überhaupt angesprochen wird, diese Themen. Denn wer mitdenkt, kann das relativ schnell erkennen. Es handelt sich hier mehr oder weniger um eine Strategie, die hier beschrieben wird.
Wir hatten mal ein Gespräch mit einer ziemlich weisen Person und wir haben so versucht mal zusammenzubringen, ja, was steht da zum jüngsten Gericht in der Johannes-Offenbarung im Neuen Testament oder auch im Alten bei Jesava oder Jesaja oder Ezekiel oder so. Und wir haben gesagt, das ist ja fast so, als ob jemand das richtig abarbeitet. Und da hat diese Person so ganz lapidar mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, irgendeiner muss es ja machen, wenn es prophezeit ist.
Ja, ich erinnere mich sehr gut an dieses Gespräch und das war für mich auch so simpel und gleichzeitig so überzeugend und hochintelligent. Irgendeiner muss es machen. Und das bedeutet, wenn dieses jüngste Gericht abgewickelt wird, dann ist es im Rahmen der Schöpfungsgesetze richtig. Und jetzt kommt eben halt dieser komische Gedankenschlag, den man machen muss, dass das World Economic Forum und beispielsweise die selbsternannten Philanthropen oder ich nenne sie immer Westoligarchen aus USA, also das, was wir als dunkle Kräfte bezeichnen, dass sie letztendlich diese Schöpfungsgesetze umsetzen. Und zwar im Interesse der Menschen, gegen die sie glauben, vorzugehen. Und das ist die Intelligenz, die dahinter steht.
Das habe ich gerade gehört, da heulen auch schon die Eulen da hinten. Also ich weiß sie nicht.
Ich denke, ein Bär ist unterwegs.
Ja, es klingt wirklich nach einem Bären. Ja, und vielleicht noch ein Hintergrund. Was ist denn diese Geschichte der perfekte Sturm überhaupt? Das, also geschrieben hat der Romanautor Sebastian Junger, verfilmt hat das Ganze Wolfgang Petersen. Und das ist die Geschichte eines Fischerbootes, das vor der Ostküste der USA in ein Wetterphänomen gerät, das allenfalls alle 100 Jahre vorkommt. Also Tiefdruckgebiet, zieht vom Festland aufs Meer, ein Hoch aus Kanada in diesem Fall, schiebt kalte Luft nach Süden und Hurricane Grace wirbelt feuchtwarme Überreste über den Ozean. Und die Männer auf dem Boot, das Boot heißt Andrea Gale, kämpfen gegen die Naturgewalten und verlieren. Das heißt, auch das ist ja spannend in diesem Zusammenhang. Hier gibt es also viele irdische Szenarien. Wir haben sie gerade alle aufgezählt. Du hast es kommentiert. Der Mensch versucht irgendwie noch was mit den Händen zu stützen oder zu halten, ob es das Geldsystem, ob es das Gesellschaftssystem, ob es das Bildungssystem ist, ob es das Gesundheitssystem ist. Nein, es ist natürlich alles schon verrottet, es ist kaputt und dieser Sturm kommt und danach ist davon nichts mehr übrig, weil die Menschen keine Chance haben gegen die Naturgewalten.
Ja, so ist es. Und dieser Film mit George Clooney ist er. Mhm. Und George Clooney, der ist ja mit mir ein Jahrgang. Wir sehen uns ja auch, glaube ich, ziemlich ähnlich. Also nein, das tun wir nicht wirklich.
Doch, das volle Haupthaar.
Ja, genau, das volle Haupthaar. Ja, wir sind ungefähr ähnlich, auch vom Gewicht her, denke ich mal, aber etwas anders verteilt. Er sieht natürlich richtig gut aus, das wissen wir. Der spielt das natürlich ganz hervorragend, auch diese Rolle. Aber es wird hier tatsächlich genau das aufgebaut, was wir hier dort in diesem Film sehen. Aber es gibt wirklich die große Aussicht in diesem echten Spiel, und das ist wichtig, dass diejenigen, die gerade stehen, eben nicht untergehen werden. Das ist der entscheidende Faktor.
Ja, also wer sich auf die Seite der Natur stellt, der darf auch Vertrauen haben, dass die Naturgewalten ihm helfen werden, durch die richtige Empfindung schnell eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt, wohin gehe ich, den Berg rauf, fahre ich hier aus dieser Gefahrenzone weg, was auch immer. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Vorsorge, auf die Vorbereitung auf Krisen. Ich meine, es gibt viele Leute, die zum Beispiel am Wochenende gelesen haben, dass die Bundesregierung empfiehlt, Notstromaggregate zu kaufen, damit die Menschen vorbereitet sind auf Empty Gas. Aber wie viele hören denn darauf? Der kleinste Teil. Das hat aber etwas mit einer inneren Verfassung, mit einer inneren Empfindung zu tun, wenn ich darauf wachsam reagiere und sage, uiuiui, das könnte uns hier vielleicht treffen, dann überlege ich natürlich, was kann ich tun. Aber wenn ich sage, ach, die werden das schon irgendwie richten, und gedankenlos darüber hinweggehe und zum nächsten Grillfest mich anmelde, dann ist es natürlich blöd. Und dann darf man auch sich nicht wundern, wenn man in der Stunde der Not plötzlich mit leeren Händen dasteht.
Das ist das, wo ich wirklich dann immer, worüber wir vorhin gesprochen haben, zusammenzucke. Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, beispielsweise, die auch ein bisschen mitdenken und in Deutschland, und die sagen dann auch so in ihrem Umfeld, ich sage, wie sieht es denn da so aus? Ach, die hören alle so die ganz normalen Mainstream, machen sich Sorgen um Corona, aber ihre Hauptgedanken gehen darum, wo machen wir unseren nächsten Urlaub? Was gibt es zu grillen? Welche Mode wird getragen? Bald wird sowieso alles wieder gut. Und das ist das Erschreckende, diese Eigenaufgabe, diese nicht mehr vorhandene Eigenwahrnehmung, die Selbstbewusstsein, die Eigenverantwortlichkeit, die ausgerechnet in der Generation, die die Masse darstellt, dermaßen angekratzt ist. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann mit einer Potenz in der nächsten Generation das Ganze noch eine Nummer heftiger wird. Aber das gehört eben halt zum Zusammenbruch auch dieses bisherigen verfehlten Systems, um in die endlich neue Welt zu kommen. Dieser Umbruch der Menschheit muss vollzogen werden. Und das erleben wir gerade live und in Farbe.
Ja, wir haben einen Fall von guten Bekannten in Deutschland. Da geht es jetzt wieder um das Thema Mikrobe, die sich die Spritze haben geben lassen. Die Frau ist schwanger geworden und hat dann irgendwie zur Mitte der Schwangerschaft einen Schlaganfall bekommen mit einer Hirnblutung. Und das sind auch so Mainstream-orientierte Menschen. Und wir haben dann gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Erkennen die denn, dass es eventuell zusammenhängen könnte mit den Spritzen, dass sie also zu diesen Impfschadenopfern gehören? Und haben die Freunde gesagt, sie ahnen es wohl, sie beginnen es zu ahnen, aber sie würden es wohl noch nicht zugeben wollen.
Das ist das Hauptproblem. Ein Mensch hat die größten Schwierigkeiten zuzugeben, sich geirrt zu haben. Er legt seine Meinung fest und dann steht sie. Und ich kann ihn mit allen Argumenten kommen und die werden nicht mehr von diesem Weg abkommen, weil sie damit im Prinzip eine Schwäche preisgeben müssten. Und die Menschen sind nicht mehr stark genug, um Schwächen erkennen und auch zugeben zu können. Sie sind zu schwach. Und das ist das eigentliche Schlimme. Jemand, der stark ist und sagt, ich habe mich geirrt, der ist natürlich ganz weit vorne. Und deshalb bringt es auch relativ wenig, wenn man versucht, Menschen zu missionieren und zu sagen, du, pass mal auf, denk mal darüber nach und so weiter. Ich drehe mich dann einfach um und lasse sie stehen. Und so hat jeder von uns die Erfahrung gemacht, dass die Wegbegleiter, die einem ganz nahe standen, nicht mehr da sind, dadurch aber neue Wegbegleiter kommen, die uns dann eben halt schon sehr nahe stehen. Das sind wahrscheinlich quantitativ wesentlich weniger, aber sie sind viel intensiver, und Leute lernen sich kennen, zum Beispiel durch die, habe ich gerade wieder gehört, durch die Spaziergänger, die es dann ja so lange gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob die noch rumlaufen draußen im Moment, aber die lernen sich kennen und stellen fest, Mensch, ich habe Nachbarn, das sind ganz nette, die habe ich überhaupt nie richtig wahrgenommen, und jetzt merke ich, wir sind ja richtig ähnlich in unseren Denkstrukturen, und so entstehen eben halt auch neue tiefe Verbindungen.
Johann Wolfgang von Goethe hat einen Roman geschrieben im Jahr 1809. Und der heißt Wahlverwandtschaften. Andreas, und das ist ja etwas, das wir auch immer wieder hier für uns erkennen können, dass man Familienmitglieder hat, mit denen kommt man gut klar. Man hat Familienmitglieder, mit denen kommt man gar nicht klar. Und das zeigt sich gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten. Und wie du gerade schon ausgeführt hast, man wendet sich dann plötzlich anderen Menschen zu, die nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart, eins der wichtigsten Schöpfungsgesetze, ähnlich ticken, ähnlich denken wie wir, und plötzlich ist man sich vertraut. Also das heißt, das Thema Wahlverwandtschaften wird eigentlich jetzt immer wichtiger.
Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass man das erkennt, dass das nichts Schlimmes ist, dass es sein kann, auch in unseren Familien gehen Risse durch. Das ist ganz normal. Das heißt, da sind Leute, die wenden sich von einem ab, und ehrlich gesagt ist man auch gar nicht böse drum. Man hat nur das Gefühl, etwas zu verlieren, weil man ja verwandt ist, und irgendwie muss man ja als Verwandte auch irgendwie zusammenhalten im Rahmen der Familie. Und das geht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, nein, Ich hatte das auch gehabt in meiner direkten Familie, dass mir dann verboten wurde, zu bestimmten Themen Stellung zu nehmen, die einfach nicht passten. Ja, und ich persönlich aber hätte niemals sagen können, dass ich zum Beispiel bestimmte Themen, nämlich zum Beispiel irgendwelche oberflächliches Gesülze über irgendetwas, dass ich sage, ich möchte gern verbieten, dass wir darüber sprechen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich dann sage, okay, lasst uns in Frieden einfach unsere eigenen Wege gehen. Wir tun uns gegenseitig einfach überhaupt nicht gut. Und das muss man dann auch irgendwann respektieren und auch akzeptieren. Und dann wird es einfach besser.
Ja, man muss sich gar nicht überwerfen, sondern man, wenn man sich dann mal sieht, dann kann man sich ja auch darauf einstellen, dass man ein bisschen oberflächlich redet. Erfüllend ist es nicht, aber wenn man genügend andere Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann, ist es doch auch wieder in Ordnung. Andreas, nächste aktuelle Meldung. Wir müssen hier, ja. Wir philosophieren heute wieder so viel, als ob wir am Küchentisch säßen.
Manche mögen das.
Manche mögen das, ja. Ich meine, in diesem Wirrwarr von Meldungen tut es ja auch mal ganz gut, ein bisschen über diese menschlichen Dinge zusammen und Zusammenhänge zu reden. In den Niederlanden wollen die Bauern heute die Flughäfen blockieren. Da demonstrieren ja seit Wochen die Bauern mit ihren Traktoren auf den Autobahnen, in den Innenstädten. Es geht um die Stickstoffauflagen, die sie nicht akzeptieren wollen, die von der Landesregierung gemacht werden. Und wie schon mehrfach berichtet, müssen aufgrund von Gerichtsentscheidungen in den gesamten Niederlanden die Stickstoffemissionen in der Nähe von europäischen Natura 2000 Naturschutzgebieten zum Teil um 80% reduziert werden. Das hat zur Folge, dass viele Landwirte ihren Betrieb einstellen müssen. Wir hatten am Wochenende ein Video von dem Anthony Robert Lees eingestellt, der ein norddeutscher Bauer ist, auch wenn er so englisch klingt. Und der sagt, 30% aller niederländischen Bauern wären damit weg, existenzlos und vom Tisch geweht. Und jetzt sagen sie halt, okay, also wenn das nichts genutzt hat, Straßen, Autobahnen, dann werden wir jetzt die Flughäfen lahmlegen in Amsterdam, in Eindhoven und Maastricht. Und da gibt es natürlich ordentlich Gegendruck. Die zuständige Stickstoffministerin Christiane van der Waal bittet die Landwirte darum, nicht an den Straßenblockaden teilzunehmen. Die niederländische Polizei kündigte an, im Falle von Straßenblockaden mit schweren Mitteln diese zu durchbrechen. Verteidigungsministerin Kasia Ollangren sagte, dass das Militär einsatzbereit sei, wenn es sein müsse. Es geht vor allem um Schiphol oder Schiphol, den Flughafen. Der müsse unbedingt offen bleiben. Eine Blockade des Airports sei ein No-Go. Und Andreas, damit wäre aber dann auch der nächste Flugverkehr schon wieder gestört. Passt eigentlich ins Konzept?
Ja, es passt ja alles ins Konzept. Mittlerweile dieser gesamte Plan, der ist zwar nicht im Detail geplant, aber die grobe Richtung stimmt immer. Und egal, was passiert, man kann immer wieder durch irgendwelche Narrative letztendlich Dinge einsetzen. Interessant finde ich, dass sie dann vom Militär spricht, also von bewaffneten Einsätzen. Das ist ja einer der Gründe, warum ich eben halt kritisch bin, dass man sagt, dass niemand als Bürger überhaupt Waffen besitzen darf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und zwar mit der Argumentation, dass wenn Bürger die Erlaubnis haben, Waffen zu tragen, dass dann Amokläufe und so weiter damit in Verbindung gebracht werden. Und das ist falsch, glaube ich zumindest. Ich bin der Meinung, dass die Waffen zum Beispiel in Militärhänden grundsätzlich eigentlich immer zu Tötungen geführt haben, die auf Unrecht basieren, weil nämlich irgendwelche Menschen diese Soldaten eingesetzt haben, um andere Menschen zu töten, die sie nicht einmal kennen. Und die hätten sie sich oft am Strand kennengelernt, an der türkischen Riviera, wahrscheinlich abends zusammen was gegessen hätten. Das ist das Hauptproblem. Und wenn ich dann so sehe, mit welcher Methode da jetzt gearbeitet wird. Okay, ich will noch mal kurz was sagen zu diesen Stickstoffverbindungen. Ich hatte neulich das in Verbindung gebracht mit der Luftzusammensetzung. Das ist offenbar nicht richtig. richtig rübergekommen. Ich wollte damit nicht sagen, dass es da um eine ähnliche Struktur geht, weil auch die Atemluft auf 78% Stickstoff entsteht, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass hier die Begrifflichkeit der Verseuchung durch Übergüllung zum Beispiel, Überdüngung durch Gülle, dass dadurch im Prinzip natürlich Umweltschäden entstehen. Was hier aber irre ist, ist, dass die Menschen momentan weltweit vom Hungertod bedroht werden. So einfach ist das Ganze. Und dass genau in dieser Phase diese Umweltdebatte am höchsten gezogen wird. Und genau das ist der Hauptpunkt. Und wenn man jetzt sagt, 30% der Bauern sollen abgeschafft werden in einer Zeit, wo es nicht geht. Und da sind uns jetzt gerade wieder Informationen zugespielt worden, die wir jetzt gerade noch überprüfen, dass es darum geht, dass offenbar Landratämter sogar in Deutschland Bauern, private Bauern, anschreiben und ihnen Gelder bieten dafür, wenn sie ihre Ernte vernichten und mit Strafsteuern drohen, wenn sie die Ernte verkaufen. Und das in einer solchen Phase, ihr habt richtig gehört, sobald wir die Daten haben, werden wir sie hier auch veröffentlichen. Aber das sind eben halt genau die Dinge. Und wenn man das alles hinterfragt, stellt man fest, es dient immer demselben Plan. Man merkt immer, dass zum Beispiel alles das, was infrastrukturmäßig gerade gebraucht wird, zum Beispiel gerade bestreikt wird. Zufällig genau dann beginnen die Streiks, wo man es am dringendsten braucht.
Also wir kommentieren das ja immer mal ironisch, auch bei uns im Kanal, weil anders kann man den Dingen gar nicht mehr begegnen. Man hat eine Art Galgenhumor und sagt, ja, passt ja alles zusammen, prima. Es wird weiter ausgelistet. Es gab noch nie so viele Salmonellenfälle in der Lebensmittelproduktion. Vor allem eben bei den Dingen, die Spaß machen. Ob das jetzt leckere Bio-Mais-Chips sind oder leckere Schokolade oder sowas. Und das wird dann ausgelistet. Das kommt auch nicht mehr zurück in die Regale, wie eben auch die Informanten, die das schon oft gesagt haben. Es findet eine Auslistung von den Artikeln statt, die man gewöhnt war, von ungefähr über 20.000 auf nicht einmal 1.000 mit der Zeit.
Das ist auch ganz wichtig. Wenn man wirklich in etwa weiß, worum es geht und dann darauf achtet, erkennt man auch sofort die Muster, die dahinter stehen. Und jetzt noch mal ganz kurz zu unseren Informanten, die wir haben, als wir darüber gesprochen haben, schon vor längerer Zeit, nämlich von der Operation Sunrise. Die kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und bezeichnet die totale Kapitulation Deutschlands. Und unter diesem Begriff Operation Sunrise arbeiten Behörden wie das deutsche Innenministerium und das deutsche Verkehrsministerium. Und die haben sich externe Unternehmen wie zum Beispiel das IFO-Institut, wo Herr Fuß zum Beispiel sitzt, von dem ich dann ab und zu dann irgendwann Kommentare lese, dass man entsetzt ist, dass da gerade was schief läuft. Und ich frage mich, wie kann er denn das so kommentieren? Er gehört ja mit zu denjenigen, die dort im IFO-Institut eingebunden sind in diesen Gremien. Dazu gehören Unternehmensberatungen wie EY, ehemals Ernst & Young. Dazu gehört Accenture oder auch Deloitte und so weiter. Das heißt, diese große generalstabmäßige Planung, die steht über all dem im Hintergrund. Und dort findet man natürlich auch letztendlich über deren Informanten immer wieder die Agenda, die gerade durchgefahren wird. Und die finden wir tagtäglich. Wir können schon immer sagen, wenn wir beide sitzen an unserem Küchentisch, na, morgen oder übermorgen müsste es soweit sein, dann kommt der nächste Plan. Und dann kommt er auch meistens.
Ja, und da braucht man keine hellsichtigen Fähigkeiten, sondern man muss das beobachten. Ich habe hier gerade eine Meldung aufgemacht. Wir kommen gleich noch zum Gasnotstand, was das alles bedeutet. In Baden-Württemberg drohen 45 Schwimmbädern, Frei- und Hallenbädern, die Schließung wegen der hohen Energiepreise. Ist eigentlich logisch, wenn es jetzt so um die Preise geht. Aber Andreas, es ist ja all das etwas, was auch die Lebensfreude der Menschen erhöht. Man geht schwimmen, man kann sich bewegen. Wir alle haben die Erfahrung, als junge Leute im Freibad gewesen zu sein. Man trifft sich mit anderen, man hat Spaß, man isst ein paar Pommes oder irgendwas anderes Ungesundes. Und das alles wird jetzt im Zuge dieser Energiekrise zurückgefahren. Also, oder, das hat jetzt gerade der SWR gemeldet, die Bild-Zeitung meldet ganz aktuell, das sind jetzt so Meldungen, die ich jetzt vorher gar nicht vorbereitet habe, Vermieter dreht Warmwasser ab. Auch die Heizungen in 600 Wohnungen bleiben bis zum Herbst kalt. Das ist etwas, ich weiß nicht, woher die Bild-Zeitung diese Meldung hat, aber wir haben sie gestern eingestellt gehabt. Und zwar war das eine Leserzuschrift aus Dippoldiswalde. Und da hat jemand geschrieben eben, ja, das wird jetzt hier alles eingeschränkt. Mit den Zeitplänen, Heizung aus komplett bis September und das warme Wasser wird von 4 bis 8 Uhr abgestellt, von Montag bis Sonntag, von 11 bis 13 Uhr an anderen Stellen und so weiter. Also ein richtiger Zeitplan. Spannend, dass die Bild-Zeitung das heute bringt.
Ja, das haben wir ja relativ oft, dass wir da doch schon ein bisschen voraus sind.
Aber was wir eben damit sagen wollen, das bedeutet, jetzt langsam fängt man schon an. Im Sommer ist es ja vielleicht noch nicht ganz so schlimm, wenn es heißt, die Heizungen bleiben kalt. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn dann doch mal eine Kältewelle kommt, gerade vielleicht auch so zwischendurch August, September und wenn dann bis Oktober ausgestellt ist, dann hat das auch schon seine Auswirkungen. Aber ganz pauschal gesagt, Andreas, jetzt geht es mit den Maßnahmen los.
Ja, man kann also wirklich nur hoffen, dass Herr Habeck und seine anderen Politikdarsteller, sich nicht durchsetzen und die Nord Stream 2 Pipeline zerstören durch Zertrennung und Zerschneidung, was sie wollen, nämlich auf der deutschen Seite, auf dem Land, dass es nicht mehr transportfähig ist. Denn es könnte nämlich sein, dass in einer sehr absehbaren Zeit Millionen Menschen auf der Straße stehen, in Deutschland, in Frankreich und sonst wo, und demonstrieren und einen Riesenrabatz machen, bis hin zu Bürgerkriegen, um durchzusetzen, dass es wieder warm wird in den Häusern, weil die Leute keine Lust haben zu frieren. Und das verstehe ich auch. Und dann bräuchte man eigentlich nur das Rändelrad wieder aufdrehen und das Gas wieder strömen lassen. Und selbst dann dauert es noch eine lange Zeit, bis es dann wieder zur Wärme führt. Aber damit wäre dann ein neuer Trend gesetzt. Es muss doch darauf hinauslaufen, wenn genügend Gas und Öl da ist, genügend Getreide da ist. Russland hat eine Rekordernte in Getreide. All diese Dinge reichen dafür, die Probleme zu lösen. Und da nur auf dieser Prinzipienreiterei zu sagen, und wir werden nicht einmal mehr mit den Russen kommunizieren oder in irgendeiner Form in Kontakt sein, wir wollen das nicht, wir lehnen das ab. Das ist genau der Weg, den man eingeschlagen hat. Das werden die Menschen merken. Auch diejenigen, die wir oft eben halt als schlafend erkennen.
Schlafschafe, sagt man auch. Ja, ganz kurz noch zum Thema Gas. Ich möchte danach noch mal in eine andere Richtung mit euch allen. Also, der Chef der Internationalen Energieagentur hat davor gewarnt, dass ganz Europa, also wir reden nicht mehr allein nur noch über Deutschland, ganz Europa sich unverzüglich auf den vollständigen Ausfall der russischen Gasexporte vorbereiten muss. Das heißt, Andreas, es wird jetzt eine Europakrise, das, was in Deutschland sozusagen entflammt ist. Genau. Und zudem fordert diese Agentur, diese Internationale Energieagentur, die Regierungen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Nachfrage zu senken. Wir haben es gerade schon gehört, da werden jetzt zig Dutzende Schwimmbäder geschlossen, die Heizungen abgestellt, das Warmwasser rationiert. Und er empfiehlt auch, dieser Herr Fatih Birol, alternde Kernkraftwerke in Betrieb zu halten. Wir wissen deine Einstellung dazu, Andreas, dass das auch nicht ganz einfach ist, das einfach mal so zu sagen. Und es wird hier Russland vorgeworfen, eben die Gaslieferungen zu reduzieren, beziehungsweise sei dies nur die Vorstufe zum kompletten Gasexportstopp. Also man macht keinen Hehl mehr aus Empty Gas, was du schon fast vor 2 Jahren wusstest. Und man bringt das immer wieder auch in Zusammenhang mit dem bösen Ivan, der also Druck machen will und einen Machtkampf sozusagen vorbereitet. Ja, und nicht nur diese Meldung gibt es, sondern es gibt weitere, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Klaus Müller, Bundesnetzagentur, hat ebenso geäußert, er fürchtet den Totalausfall russischer Gaslieferungen. Auch er hat nochmal an die Bevölkerung appelliert, Energie zu sparen. Alle Haus- und Wohnungsbesitzer sind von ihm aufgerufen worden, ihre Gasbrennwertkessel und Heizkörper rasch zu überprüfen und effizient einstellen zu lassen. Eine Wartung könne den Gasverbrauch um 10-15% senken, sagt er. Und das muss jetzt passieren und nicht erst im Herbst. Um Engpässe bei der Handwerkerterminierung zu überwinden, rief er alle Handwerker dazu auf, sich auf Heizung und Warmwasserversorgung zu konzentrieren. Außerdem sollten die Bürger in ihren Familien jetzt schon darüber reden, ob im Winter in jedem Raum die gewohnte Temperatur eingestellt werden muss oder ob es in manchen Räumen auch etwas kälter sein kann.
Ich finde, das ist eigentlich eine Riesenfarce und eine Beleidigung mittlerer Intelligenz, wenn Politiker wie ein Klaus Müller von der Bundesnetzagentur oder auch andere sagen, sie befürchten einen Ausfall der Gaslieferung. Real muss es doch heißen, sie planen einen Ausfall der Gaslieferung. Das ist doch die logische Situation. Denn das Gas könnte ja da sein, wenn sie es eigentlich wollten. Und wenn sie dann diese Maßnahmen sagen, dann kommt mir das Ganze vor wie ein Riesenzirkus, der mehr oder weniger dargestellt wird, um damit den Menschen zu sagen, wir stehen ja alle voll hinter euch. Jetzt sind wir wieder dann bei diesen ganzen Strategien des perfekten Sturms, alles eigentlich locker widerlegbar.
Genau, wer übrigens sich darauf vorbereiten kann und konnte, der schaut relativ gelassen zu. Wichtig ist aber auch, dass wenn ein Stromausfall kommt, der wird ja auch nun umfangreich angekündigt, dass ihr alles andere da habt, wenn ihr ein Aggregat habt oder so einen Ecoflow oder eben auch so eine Powerbank für eure Mobiltelefone, dass wenigstens die funktionieren und genügend Wasser da habt, genügend Konserven, Nudeln, Hygieneartikel, Tierfutter, wenn Tiere vorhanden und so weiter, Streichhölzer, Kerzen. Bitte auf solche Dinge achten. Wir können euch nachher, werden wir machen, nochmal eine Liste einstellen, wo so die einzelnen Positionen drauf vermerkt sind, die man so ein bisschen für sich auch abarbeiten kann. Übrigens natürlich auch für Notfall, Pflaster, Verband und so weiter. Sowas ist eben auch nicht ganz unwichtig. Ja, ganz kurz noch, dein Lieblingskanzler Scholz hat von sozialem Sprengstoff gesprochen. Wenn auf viele Menschen spätestens im Herbst Energierechnungen mit Steigerungen von mehreren hundert Euro zukämen, wörtlich hat er gestern Abend in der ARD gesagt, ich mache mir große Sorgen und deshalb versuche die Regierung mit allen Mitteln, ja, zu tun, was man tun kann, aber dieser befürchtete Stopp, der wird eben auch eine Preisexplosion nach sich ziehen. Und in Hamburg geht's schon los, da wird auch das Warmwasser rationiert. Der Umweltsenator Jens Kerstan, natürlich kommt er von den Grünen, der schließt für den Fall eines Gasnotstandes in Hamburg eine Begrenzung des Warmwassers für private Haushalte nicht mehr aus. In einer akuten Gasmangellage könnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung gestellt werden. Er spricht auch hier über eine generelle Absenkung der maximalen Raumtemperatur im Fernwärmenetz. Und es werde in Hamburg schon aus technischen Gründen nicht überall möglich sein, im Fall einer Verknappung von Gas zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden. Das ist eine Fokusmeldung.
Das kann man kaum noch kommentieren. Das ist genau dieselbe Situation. Deindustrialisierung. Und wie gesagt nochmal, Herr Olaf Scholz hat im Dezember letzten Jahres also schon diese ganze Situation geplant, als man noch kommuniziert hatte mit den Russen, weil es wird ja immer dargestellt, das Gas kommt nicht. Und hier wird das eigentlich deutlich, dass hier die Agenda läuft. Ganz normaler Standard.
Auch die Stadtwerke in Deutschland fürchten Kettenreaktionen durch den Gaspreis. Der Verband kommunaler Unternehmen warnt davor, die höheren Beschaffungskosten für Gas an die Kunden weiterzugeben. Viele könnten das nicht zahlen, was wiederum Stadtwerke an den Rand der Insolvenz bringen könnte. Und dadurch würde schlimmstenfalls die Versorgungssicherheit aufs Spiel gesetzt werden. Wir hatten ja das Beispiel mit dem größten deutschen Gasversorger Uniper. Und in diesem Fall wurde eben auch vor einer Kettenreaktion gewarnt. Das meldet NTV. Andreas, mit anderen Worten, es geht jetzt schon voll in das Thema hinein, aber Politiker sorgen sich offenbar auch um die innere Sicherheit. Wir wissen ja auch, dass Generäle jetzt sozusagen nicht nur die Corona-Pandemie koordinieren, sondern eben auch, was die Versorgung angeht, die Discounter-Belieferung und so weiter. Auch dafür steht ja schon Militär bereit, wenn es dazu vielleicht Rationierungen oder Zuteilungen kommt. Mit anderen Worten, wir gehen doch jetzt offenen Auges in die Mangelwirtschaft und der große Graben, der jetzt um das Kanzleramt gezogen wurde und wo nochmal Sicherheitsabstände eingebaut wurden, scheint ja dementsprechend auch nicht ohne Grund gemacht worden zu sein.
Naja, man muss eben halt sehen, dass man jetzt den Krieg vorbereiten muss, weil das Volk natürlich gegen die Regierung geht. Das ist der eigentliche Krieg. Dieser Stellvertreterkrieg zwischen Russland und USA zum Beispiel oder zwischen USA und China, das sind mehr oder weniger die großen geopolitischen Schauplätze. Die eigentlichen Schauplätze ist, dass man jetzt sehen muss, dass man die Volksvertreter vor dem Volk schützen muss. Und jetzt muss man sich fragen, warum sind die denn so gegen die Politiker? Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen.
Ja, kann man sich auch dann wirklich mal mit beschäftigen. Aber das alles wird noch kommen und wir werden noch viel erleben, viel beobachten. Und bitte versucht es anders zu betrachten als nur als Opfer. Denn wir haben ja auch alle unser Karma, das wir hier noch ablösen dürfen. Und das können wir nur am besten, am schnellsten und effektivsten, wenn wir uns großen Herausforderungen stellen müssen, auch Schicksalsschlägen, und dies aber tapfer und wissend auch entgegennehmen und durchstehen und nicht jammernd zusammenbrechen. Das ist nämlich jetzt gerade für diese Zeit nicht das Richtige. Rüstet euch und erschrecket, hat ja auch der Jesaja-Prophet im Alten Testament gesagt. Andreas, ich möchte noch mal auf was anderes kommen, denn wir sprechen jetzt viel über die Energiekrise in Deutschland, in Europa, aber der Ukraine-Krieg scheint schon irgendwie vorbei zu sein. Also spätestens mit dem Abgesang schmutziger Lieder von vor wenigen Tagen hat ja der ukrainische Botschafter in Deutschland für Aufsehen gesorgt und hat sich wenig Freunde gemacht. Der Bär ist wieder da. Und er hat ja vor wenigen Tagen für Aufregung gesorgt, indem er in einem Interview den ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera als Helden bezeichnet hat. Und ein Artikel, ich habe heute nur Fokus-Artikel hier offen, sorry. Es heißt hier in dem Artikel, mit der Verharmlosung seiner Gräueltaten spielt er der russischen Propaganda in die Hände. Also die Mainstream-Medien berichten relativ empört über Herrn Melnyk, dass seine Aussagen zum Beispiel ein kapitaler historischer Bock seien. Und dazu hatte sich auch in einem Interview Focus Online Chefkorrespondent Ulrich Reitz geäußert. Denn nach einer Intervention der polnischen Regierung erklärte sogar das ukrainische Außenministerium, dass es sich bei Melniks Auffassung um seine persönliche Handele, aber nicht die Regierungsmeinung vertrete.
Ja, also was hier aus dem Ruder läuft, das ist für mich jetzt überhaupt nicht mehr zu beschreiben. Also wenn beispielsweise eine solche Aussage Herr Höcke gemacht hätte, zum Beispiel von der AfD, der wäre also kreuz und quer durch die Medien gelaufen. Man hätte ihn niedergemacht bis zum Umfallen. Aber gegenüber Herrn Melnyk ist ja Herr Höcke schon eigentlich ein Grüner, ein Linker. Das muss man ganz deutlich mal so sagen, was hier läuft. Man muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Wer war dieser Stepan Bandera eigentlich? Das war ein Kollaborateur der Nazi-Regierung direkt, der auch mitbeteiligt war am Holocaust, ganz eindeutig. Und ich finde das dramatisch, dass zum Beispiel in der Ukraine, das ist deren Situation, das können die machen, wie sie wollen, ob das in Lemberg oder in anderen großen Städten sind, dass dort also große Skulpturen von Bandera dort aufgebaut sind, die Menschen zu seinem Geburtstag dort Kränze niederlegen, es zum Beispiel auch Sommerlager für Schüler gibt. Viele Schüler, die beispielsweise zur Schule gehen in Kiew, die gehen in ein Bandera-Sommerlager beispielsweise und werden auch mit seinen Ideologien beglückt. Ich finde das unglaublich. unfassbar schwierig. Und wenn das nicht diskutiert wird in dieser Form, dann begreife ich das nicht. Und wenn ich gleichzeitig sehe, dass Herr Olaf Scholz sagt oder auch der SPD-Klingbeil, der dann sagt beispielsweise, wir müssen uns mal langsam von den Geiseln der Geschichte befreien, dass wir die einzigen Täter sind und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt eine Führungsrolle in Deutschland übernehmen. Dann sind das für mich Töne, wo mir einfach die Spucke wegbleibt.
Geiseln oder Geißeln?
Geißeln? Was habe ich gesagt?
Geiseln.
Wobei jetzt?
Egal. Wir müssen uns von den Geiseln befreien.
Ja, von den Geiseln. Von den Geißeln, Entschuldigung.
Geißeln,
von den Geißeln, natürlich. Von den Geißeln befreien, sorry. Ja. Das heißt also von der Einschränkung in unserer freien Entwicklung, weil wir ja permanent mit unserer alten Geschichte konfrontiert werden. Und ich finde wichtig, dass man Geschichte nie vergisst. Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig. Aber dass genau diese Leute zum Beispiel Querdenkern oder Kritikern Nazi-Tendenzen vorwerfen, wo sie selbst eine Nazi-Terminologie hofieren. Und wenn Melnik tragbar bleibt mit solchen Aussagen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann werden Nazis in Deutschland geduldet.
Also diese Geschichte mit Bandera ist ja überhaupt nicht neu. 2014, nach dem Ukraine-Krieg, dem vorherigen, da haben ja sämtliche Mainstream-Medien, ZDF, ARD, Fokus, Stern, Spiegel, haben ja alle berichtet über Bandera und über die gefährlichen Verbindungen in der Ukraine, in die Regierungen hinein. Und auch Herr Selenskyj ist sehr kritisch damals schon beurteilt worden. Und davon will man heute nichts wissen, aber Herr Selenskyj sorgt selber dafür, dass so etwas wieder aufflammt und auch die sehr ergebenen Mainstreamer damit nicht mehr klarkommen können.
Ja, das ist auch der Grund, warum man offenbar über die Ukraine momentan so wenig hört. Momentan ist nur noch Gas, Gas, Gas. Und was ist jetzt mit der deutschen Wirtschaft und wie sieht es da aus? Wir hören sehr wenig über die Ukraine und die Materialschlachten, über die Panzerhaubitze beispielsweise. Man muss sich so ein Ding mal einfach mal ansehen, übrigens, was eine Panzerhaubitze eigentlich ist. Das kann man in YouTube zum Beispiel gucken.
Das kannst du dir von Frau Lambrecht erklären lassen.
Genau, genau. Das sind die Rohre, mit denen man in die Luft schießt. Das hat Frau Lambrecht erklärt.
Ja, zur Erfrischung vieler Leute. Aber die Soldaten, irgendwie in einem Artikel habe ich das gelesen, die Soldaten hätten sich geschämt, fremdgeschämt. Andreas, wie würdest du folgende Meldung einordnen? Die kommt von Gazeta.ru, ist also eine russische Meldung. Wir sind aber, wir dürfen diese Meldung veröffentlichen, weil sie nicht zu den Staatsmedien Russlands gehören. Und da heißt es, dass der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, der Mann heißt Sergej Naryschkin, erklärt hat, dass Polen ein Szenario vorbereite zur Zerstückelung der Ukraine. Und dieser Geheimdienstchef Naryschkin sagt wörtlich, nach Informationen, die dem Dienst vorliegen, hat die polnische Führung bereits begonnen, Szenarien für die faktische Zerstückelung der Ukraine auszuarbeiten. Ihm zufolge kommt die polnische Regierung zu dem Schluss, dass die russischen DNR- und LNR-Truppen, also Ostukraine, ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen konnten. Daher halten die Polen es für unmöglich, den Sieg Russlands auf dem Schlachtfeld zu verhindern. Und in diesem Zusammenhang bewerten die Polen auch die Aussichten für das Überleben des Regimes von Präsident Selenskyj als wörtlich enttäuschend. Und Naryschkin glaube auch, dass die polnischen Behörden davon überzeugt seien, dass die USA und Großbritannien den Plan zur Zerstückelung der Ukraine unterstützen würden.
Naja, also man muss das natürlich schon sehen, dass die Polen gewisse Begehrlichkeiten haben an dem ukrainischen Gebiet. Da gehört eben halt Galizien mit dazu. Dort sind sehr viele polnische große historische Gebäude noch beispielsweise und man fühlt sich schon polnisch da auch letztendlich hingezogen und würde sie gerne heim ins Reich holen, so ungefähr, ins Polnische nämlich in diesem Fall. Das würde mich nicht sehr wundern. Und wenn ich sehe, wie momentan auch die Entwicklung sich in der Ukraine entwickelt, man jetzt offen darüber spricht, dass die Ostgebiete quasi sowieso an Russland verloren sind, das wird deutlich mittlerweile. Das nächste, was noch kommen könnte, ist im Rahmen dieses russischen Eingriffs oder dieses dieser Invasion, dass sie in weitere Gebiete wie Odessa vordringen. Odessa ist ein strategisch ganz wichtiger Punkt, um die Verbindung nach Transnistrien zu bekommen. Das sind die momentan wesentlichen Grundstrategien, die dort hinterstehen. Und mich würde nicht wundern, wenn auch ein Herr Selenskyj dann irgendwann, wie die viele Präsidenten im Vorfelde, dann irgendwann in einem Exil leben, aber mit sehr viel Geld bestückt. Das würde mich auch nicht wundern. Ist natürlich auch nur eine Verschwörungstheorie. Man sollte diese Dinge einfach aus den Erfahrungen heraus mit anderen Kriegen nicht völlig ausschließen.
Kann es sein, also du sprichst ja hier die ganze Zeit von Plänen, ist alles geplant und so. Und ob das denn so ist oder nicht, das wissen wir ja gar nicht. Aber es gibt viele Indizien, die darauf hinweisen. Und wir haben ja inzwischen auch gelernt, dass zahllose Verschwörungstheorien, die von den Mainstreamern auseinandergenommen wurden, denn doch irgendwann eingetreten sind. Und kann es denn sein, Andreas, dass gerade weil Selenskyj jetzt schon mit diesen Aussagen doch für Unmut sorgt in den Mainstreamern, dass das alles darauf hinausläuft jetzt? Hältst du es für möglich, dass die Ukraine zerstückelt wird? Es heißt hier in diesem Artikel, oder Herr Naryschkin, dieser Geheimdienstchef Russlands, der wird zitiert, dass Warschau der Ansicht sei, dass Washington und London in dem Maße, in dem russische Truppen tiefer in ukrainisches Territorium vordringen, keine andere Wahl haben würden, als bedingungslose Solidarität mit einem Verbündeten zu zeigen, der bereit ist, die Interessen des Westens in der Ukraine entschlossen zu verteidigen.
Naja, wenn man sieht, wie die Ukraine in der eigenen Historie wie ein Spielball immer wieder hin und her geschossen wurde, immer wieder zu anderen Gebieten gehören würde, machen wir uns eins nicht vor, wenn die Ukraine als Beitrittskandidat zur EU gehandelt wird, bezweifle ich, dass sie überhaupt in die EU kommen soll oder auch, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es passiert. Wenn aber Polen beispielsweise sich ausweiten würde in ukrainisches Gebiet und Polen gehört ja auch zur Europäischen Union, dann würde ein Teil der Ukraine automatisch mit zur EU gehören und damit wieder ein Stück Land dazu bringen, um beispielsweise neue militärische Strukturen dort vom Westen her aufzubauen. Natürlich dann logischerweise in diesen östlichen Bereich rein. Also mich würde das Ganze nicht wundern, wenn sich irgendwann herausstellen würde, dass auch dort eine gewisse, du sprachst gerade von Plan. Ich glaube nicht, dass das ein richtiger Plan ist. Plan klingt mir zu konkret, sondern eine Agenda. Die Richtung steht fest. Wie nachher das Ganze umgesetzt wird, ergibt sich auch aus den entsprechenden Situationen, die eintreten. Aber die grundsätzliche Richtung, die könnte schon ziemlich feststehen.
Wir haben ja auch vieles zum Thema Verreisen. Die Fluggesellschaften haben nicht genügend Personal. Dann gibt es impfkritische Piloten, die ausfallen. Dann gibt es geimpfte Piloten, die ausfallen. Dann gibt es so viele Gründe, warum jetzt überall ein Reisechaos an den Flughäfen herrscht. Und wenn du jetzt von einer Agenda sprichst, dann könnte man, wenn man so richtig verschwörerisch wäre, auch die in der Sekunde von der Bild-Zeitung veröffentlichte Meldung dazu hinzuziehen. Denn auf dem Weg nach Menorca ist ein Urlaubsflieger von EasyJet mit Kampfjets zur Landung gezwungen worden, weil angeblich eine Bombendrohung gegen dieses Flugzeug stattgefunden hat. Wer immer diese Bombendrohung auch ausgesprochen hat. Andreas, all diese Meldungen sorgen ja dafür, dass man, wenn man seinen Urlaub plant, dass man sagt, irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mich in die Lüfte zu erheben.
Also für mich ist das mehr oder weniger ein Eindampfen der Menschen, der Lust am Leben. Das ist das. Und aus diesem Grunde müssen wir unsere Lust am Leben auch selber verändern. Das Glück des Lebens nicht mit dem Urlaub zusammenhängt, indem man irgendwo hinfliegt und auch nicht damit zusammenhängt, dass man ein Schwimmbad vor Ort hat. Auch das, wenn man zu Hause bleibt, hat man ja auch irgendwann keine Lust mehr. Es wird einem ja mehr oder weniger so ziemlich alles genommen. Sondern man jetzt lernen muss, wieder in sich zurückzukommen. Das heißt, aus diesem reinen Materialismus sich verabschieden und seine neue Lebensqualität zu definieren versuchen. Und wenn man das schafft, Und das geht aus meiner Sicht wirklich über das Gottvertrauen. Und dann entstehen auch entsprechende Verbindungen mit Gleichgesinnten, weil die Anziehung der Gleichart ist ein Grundgesetz, was immer und eher arbeitet. Und daraus ergeben sich schon neue Verbindungen von Menschen und dann die Lebensqualität wieder aufbauen soll. Alles das, was alt war, soll uns aberzogen werden. Aber das Ziel ist nicht, dass die Menschen da neue Wege finden, um vielleicht sogar noch höher zu schwingen als vorher, was gar nicht so ganz schwer ist. Denn so tief, wie wir gesunken waren, das ist schon ziemlich schwierig. Aber die Masse der Menschen mehr oder weniger in eine Depression verfallen soll. Das können wir selber verhindern.
Das können wir auch verhindern, indem wir, wie viele von euch es ja längst tun, unser kleines Gärtchen, unseren Balkon haben. Ich habe heute eine Zuschrift bekommen, die werden wir nachher einstellen, wo jemand schreibt, ich habe nur ein paar Kartoffeln in die Erde getan, schaut mal, was da aus einem Teil jetzt an Ernte schon herausgekommen ist. Und diese Leserin, die schreibt halt, dass das ein tiefes Glücksgefühl in ihr ausgelöst hat. Und genau die Dinge sind es, mit denen wir uns jetzt verbinden können. Oder wenn wir unser Sauerteigbrot oder Hefeteigbrot anrichten und der Teig steigt und wir wissen, das sind die wesenhaften Helfer, die dazu beitragen, dass es gelingt. Also dieses Gelingen in Zusammenarbeit mit der Natur, das sind so ganz neue Bereiche. Wir erleben das ja hier auch. Ich habe ja das früher auch alles nicht gemacht, aber jetzt, und es macht so einen großen Spaß. Und ja, man nimmt natürlich den Menschen mit der Mikrobe viel weg, auch zum Beispiel die Kultur. Es finden ja kaum noch Kulturveranstaltungen statt, weil jetzt, wo die Künstler wieder könnten, kommen die Leute nicht mehr, weil sie sich daran gewöhnt haben und gesagt haben, naja, nee, und ein paar schon, aber ganz viele nicht. Das heißt, alles, was Spaß macht, was die Menschen so erfüllt hat, das wird jetzt weggenommen und jetzt müssen wir in die Eigenverantwortung kommen und sagen, wo finden wir die Verbindung zum Glück? Und das ist, wie wir auch immer wieder empfehlen, in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit. Das ist die Gralsbotschaft von Abdruschin, wo die Naturgesetze beschrieben werden und wo uns der Weg gewiesen wird in Richtung Glück. Wenn wir eben auf ein paar irdische Vergehen, die für uns schon selbstverständlich geworden sind, wissend verzichten.
Du sprichst gerade von Gelingen, auch so ein wunderschönes Wort, was auch mit der Kultur unserer Sprache zusammenhängt. Es ist gelungen. Da steckt übrigens das Wort Lunge mit drin. Da ist also die Atmung sogar mit drin. Und da steckt eine Demut mit drin. Das heißt also, sie steckt die Kartoffel in die Erde. Und dann kommen mehrere Kartoffeln raus und gute Kartoffeln und dann sagt sie, es ist gelungen. Da ist ein bisschen Demut gegenüber der Schöpfungskraft mit drin. Das ist zum Beispiel ein Wort, was es in anderen Sprachen nicht gibt. Wenn zwei Frauen einen Kuchen backen und der eine gelingt und der andere ist nicht so gut, dann sagt man beispielsweise in der englischen Sprache, it's well done, ist gut gemacht. In Deutschland sagte man früher, er ist gelungen. Und da steckt ein bisschen die Demut mit drin. Auch diese ganzen Dinge wieder zu lernen zwischen den Tönen, die Feinfühligkeit in unserer Zeit, wenn man sich diese ganzen medialen Abrichtungen, dieser richtige Terroranschlag auf unser Gehirn, auf unseren Geist, der permanent durch den Fernseher und so weiter und was auch immer, diese ganzen Computerspiele auf uns einwirkt, genau davon wieder rauszukommen und einfach schlicht und ergreifend wieder einfach mal in den Wald zu gehen und wirklich zu genießen.
Ja, den berühmten Baum umarmen, uns verbinden mit der Natur. Das ist das, worauf es jetzt ankommt. Im Kreise der Lieben, die man lieb hat, zu lachen, zu reden, zu diskutieren und in Wertschätzung und in Toleranz miteinander umgehen. Das sind die neuen Werte, die wir für viele, viele Jahre fast vergessen haben. In diesem Sinn, ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns zum Abendgebet.
Und welche Überraschung?
Du willst doch nicht etwa sagen?
Doch, ich koche jetzt einen Kaffee.
Wer hätte das je gedacht?
Euch alles Liebe und bleibt trotz all dieser Dinge entspannt.
Du musst nachher noch Unkraut zupfen bei den Kartoffeln.
Ach du Scheiße.